Wenn wir das Lied singen, denke ich immer an die Geschichte, wie das Lied entstanden ist. Ich stelle mir so ein kleines indisches Dorf vor, wo der christliche Glaube gerade Fuß gefasst hat, einen Menschen, der mit seiner ganzen Familie an Jesus Christus geglaubt hat, der ist zum Glauben gekommen und den Dorfältesten und den ganzen Leuten da in diesem Dorf hat es nicht gefallen, dass sie angefangen haben, an Christus zu glauben. Und die haben diesen Mann sehr, sehr hart bedrückt und sehr hart verfolgt. Und dann es kam so weit, dass sie den mal auf den Dorfplatz gezerrt haben, mit seiner ganzen Familie zusammen. Und dann haben sie gesagt, wenn du dich nicht vom Glauben absagst, dann werden wir hier vor deinen Augen gleich deine Kinder umbringen. Und Jesus hat gesagt, fing an, dieses Lied zu singen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und das ist dann so passiert. Die Kinder, die wurden umgebracht. Dann sagen sie, du sollst jetzt dich absagen vom Glauben, sonst werden wir deine Frau töten. Und er sagt, ob niemand mit mir geht, ich will Christus folgen. Und seine Frau wird getötet vor seinen Augen. Dann sagen sie, wenn du dich nicht absagst vom Glauben, wirst du getötet. Und dann sagt er, die Welt liegt hinter mir. Ich will Christus folgen. Und ich finde das so stark, dass es solche Beispiele gibt. Und jemand hat das gehört, wie dieser Mann das gesungen hat und hat das Lied dann irgendwann mal aufgeschrieben. Und so ist das überliefert. So ist das, so singen wir das heute. Und das ist so die Geschichte, wie das Lied bekannt wurde. Ja, es hat für mich immer einen ganz besonderen Wert, eine Bedeutung. Ihr Lieben, das Thema der Predigt soll heute heißen, meine oder unsere Baustelle. Wir haben ja als Gemeinde hier so eine Baustelle, ne? hinter diesen Fenstern und die Männer, die jetzt da sind und gearbeitet haben oder vielleicht in der Freizeit sind und ja, die wissen das, wie es auf eine Baustelle zugeht, hier bei uns. Aber wer kennt das, dieses Bild nicht? Als kleines Kind sind wir immer gerne baden gegangen. Und an dem Fluss, das war drüben noch in Russland, sind wir so ein paar Kilometer mit Fahrrad gefahren und dann zu Fuß mussten wir dann noch so durch Böschungen runtergehen. Und dann kamen wir zum Fluss, das war ein ganz kleiner Fluss, aber am Ufer gab es viel Sand. Und da haben wir dann immer mit Sand gespielt und versucht, so etwas zu bauen aus Sand. Da Muschel gesammelt und dann irgendetwas gemacht. Das war richtig interessant. Und dann irgendwann hatten wir zu Hause auch einen Sandkasten und in diesem Sandkasten haben wir dann auch Burgen gebaut, Häuser gebaut. Wir haben ja gesehen, wie die Erwachsenen so bauen und dann wurde dann immer alles so ein bisschen nachgemacht und hier dann Fundamente gegraben im Sand. Manchmal war der Sand zu Ende, wir sind dann in die Erde noch tiefer als der Sand, da eigentlich in diesem Kasten war gebuddelt und dann irgendwie was gemacht zusammen und dann Wasser hin zum Sand, damit der Sand auch zusammenhält und da wurden Wände gemacht und dann sogar haben wir ein Dach versucht, da so aus Sand noch zu machen, dass das alles zusammenhält. Hat auch irgendwann geklappt. Ich weiß noch, wo wir so ein bisschen älter waren, durften wir auch in den Wald gehen. Ich bin ja in dem Dorf Susanovo geboren, in Russland und da war so hinterm Dorf etwas weiter, war ein großes Feld. Und hinter dem Feld war dann so ein Wald. Und in diesem Wald durften wir manchmal spielen. Ein bisschen weiter, da war der Garten von Onkel Wieler. Da durften wir nicht hin. Da gab es nämlich Äpfel. Und die haben wir auch manchmal als Kinder auch gerne geklaut, nicht gefragt und einfach so mal uns ein paar abgeholt. Das war natürlich nicht so gut. Aber davor gab es einen Wald. Da konnten wir spielen. Und in diesem Wald, da haben wir so Hängehütten gebaut. Direkt auf dem Wald haben wir verschiedene Sachen hingeschleppt mit den Jungs. Ja, und das war so interessant, so im Vorschulalter. Und dann so richtige Hängehütten gebaut. Da haben wir dann auch Stroh und verschiedene so Gras ne, so gepflückt und da reingepackt, sodass es weich ist. Und so saßen wir da oben. Manchmal hatten wir auch ein paar Äpfel uns geholt und da oben in diesem Hängebaum dann gegessen. Na, das war richtig schön. Aber man hat sich so daran erinnert. Ja gut. Ich weiß, im Dorf, später sind wir in die Großstadt nach Oldenburg gezogen, wenn wir dann aber in das Dorf wieder kamen, in den Ferien, wenn ich zu Opa und Oma, da wohnten ja unsere Onkels, Tantens, meine Cousins, Cousinen, viele, wenn wir da hingekommen sind, dann durften wir also richtige Häuser, so kleine Häuser für Kinder bauen. Ich weiß noch, bei Onkel Johann Tövs, Da haben wir dann im Garten so ein richtiges Haus gebaut, so aus Stein richtig gemauert. Da waren wir schon Schulkinder und so. Er hat uns sogar ein bisschen geholfen und ein richtiges Dach draufgepackt. Ich weiß nicht, womit das jetzt gedeckt war, aber Heinrich würde mir da bestimmt jetzt helfen können. Auf jeden Fall, in diesem Haus durften wir sogar noch mal schlafen und richtig übernachten. Das war also so weit gebaut, dass man da richtig schön übernachten konnte. Und dann haben wir natürlich das so genossen, gespielt. Irgendwann haben wir dann selber ein Haus gebaut, wo wir nach Deutschland kamen. Und in dem Haus bauen, also leben wir bis heute auch. So, glaube ich, geht es vielen von uns. Wenn wir uns so an Geschichten erinnern aus dem Leben und so, da können wir uns ganz sicher an Geschichten erinnern, die auch mit einem Bau zusammenhängen. Und es ist uns wohl, denke ich, bekannt, dass dazu einiges gehört. Heute als Erwachsener verstehe ich, wenn ich jetzt um einen Bau nachdenken oder denke zu bauen, vorhabe zu bauen, da gehört vieles dazu. Man muss die Vorbereitung treffen. Da ist dieses ganze Prozedere mit den Genehmigungen, mit dem Projekt, mit den statischen Berechnungen und so. Aber vorher muss ich ein Grundstück erwerben. Ich muss etwas haben, worauf, auf welchem Grundstück, also einen Bauplatz, wo ich bauen will, wo ich bauen möchte. Dann, wenn die ganzen Vorbereitungen abgeschlossen sind, dann geht es dann zum praktischen Arbeiten. Die Erdarbeiten gemacht. Da muss man vorher überlegen, wie man die ganzen Anschlüsse legt ans Haus, damit man nachher auch gut versorgt ist mit Wasser, mit Strom, mit den Abflüssen und sowas alles. Ne? Dann wird irgendwann das Fundament fertiggestellt, die Wände, der Rohbau wird fertig gemacht, Dach, die ganzen Decken, dann Fassade, Fenster, Türen, Innenbau. Wenn alles soweit am Haus, im Haus fertig ist, dann irgendwann kommt auch mal die Außenanlage dran, dann baut man draußen, nimmt man alles, den ganzen Bauschutt, räumt man weg und dann irgendwann ist man fertig mit dem Bau. So, und wenn man fertig ist, dann kann es ruhig regnen und kann es stürmen. Man hat gut gebaut, wenn man das gut überlegt hat vorher. Oder auch kann es auch manchmal hier und da vielleicht ein Leck geben und dann kommt auch mal ein bisschen Wasser durch, wenn man da beim Bau nicht so aufgepasst hat. Und so, ich denke wohl, das ist so bekannt. Ich möchte heute uns so ein paar Gedanken darüber machen, über das, was Paulus an die Korinther schrieb. Er schrieb nämlich Folgendes im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 9 bis 14, würde ich gerne lesen. 1. Korintherbrief 3, 9 bis 14, da steht Folgendes, da spricht er auch über einen Bau. Und er sagt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerwerk und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeglicher aber sehe zu, wie er darauf baue. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. So aber jemand auf diesem Grund baut Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stoppeln, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird's klar machen. Denn es wird durchs Feuer offenbar werden, und welcherlei eines jeglichen Werks ist oder sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Es geht um den Bau. Paulus benutzt hier ein Bild, ein Hausbau, oder ich vermute mal, dass er in der Zeit, wo er das geschrieben hat, dass das doch sehr verbreitete Gebäude waren, die ganzen Tempel, die gebaut wurden, wo recht massiv gebaut wurden, wo Säulen standen, wo man sehr viel Aufwand betrieben hat. Paulus schreibt diesen Abschnitt an die Gemeinde Gottes in Korinth. Wir lesen am Anfang des 1. Korintherbriefes. An die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Heiligen in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort. Und er erklärt den Korinthern, ein paar wichtige Dinge, die sie wissen sollen für den Bau. Aber hier geht es nicht mehr um den praktischen Bau, sondern hier geht es um den geistlichen Bau, um den Bau der Gemeinschaften, und zwar der Gemeinden da in Korinth. Und es geht also um einige Dinge, die jetzt nicht mehr mit einem praktischen Mauern oder Buddeln oder etwas machen am Haus praktisch haben, sondern um die geistliche Bauarbeit. Und in dieser geistlichen Bauarbeit, so wie die Korinther damals, stehen wir eigentlich heute auch. Jeder ganz persönlich in seinem persönlichen Leben, er baut, jeder von uns baut sein Leben. Entweder auf einem Grund oder ohne Grund. Aber jeder steht in einem Bau. Und so auch Gemeinschaften, ob das Familien sind, ob das die Gemeinde ist. Wir bauen alle, wir arbeiten und stehen alle, ob wir das wollen oder nicht wollen, mitten in dieser geistlichen Bauarbeit. Und er sagt hier, in diesem Abschnitt betont er einige Gedanken. Zum Ersten sagt er, ihr seid das Ackerfeld, das Gott ausgesucht hat für seinen Bau. Er macht die Korinther also aufmerksam, dass sie, und er spricht die Gemeinde an in Korinth. Aber was wichtig ist zu verstehen, dass es, wenn es um, kommen wir gleich noch dazu, dass es also um darum geht, dass Gott sich einen Bauplatz ausgesucht hat und Gott baut die Gemeinde, also hat jemanden vorgesehen für den geistlichen Bau. Den zweiten Gedanken, Gott hat den Apostel Paulus befähigt, den Bau zu beginnen und den Grund oder das Fundament für dieses Bauen zu legen. Drittens, er sagt, es besteht die Möglichkeit, aber auch die Gefahr, auf diesem Grund aus sehr unterschiedlichem Material zu bauen. Und den letzten Gedanken, die wir in diesem Abschnitt finden, er warnt ernsthaft davor, dass es eine Bauprüfung geben wird und der Bau bzw. die Bauleiter müssen diese Prüfung bestehen am Ende. Er sagt, dass ihr baut, aber es wird einmal geläutert. Das heißt, es wird einmal eine Prüfung kommen und wie man dann gebaut hat, das wird der Tag dann zeigen, ob das richtig war oder nicht richtig war. Ihr Lieben, worum geht es in diesem Abschnitt denn eigentlich? Es geht um das Lebenswerk und um unser persönlichen, vernünftigen Gottesdienst, um unseren persönlichen Bau, geistlichen Bau. Den ersten Gedanken, ich würde das mal so überschreiben, das Baugrundstück. Den möchte ich hier betonen aus diesem Abschnitt. Das Baugrundstück, Gott hat den Ort unserer Tätigkeit, unserer Aktivität oder unseres Bauens klar bestimmt und das ist Gemeindebau, das ist die Umgebung, wo wir mit euch leben. Nicht wir selbst suchen uns aus als Gläubige und das sagt er zu den Korinthern. Früher, kurz davor, wenn wir in diesem Abschnitt schauen, in den Korintherbrief, da gab es Auseinandersetzungen in der Gemeinde. Ein paar Leute, die sagten, ja, wir möchten so wie Paulus sein, wir möchten so wie Apollos sein. Und dann gab es da Streitigkeiten, ne? Als wäre so, als würden die selber suchen, zu wem sie gehören und wie sie, ne? Wer sie sind. Aber dann macht Paulus oder Gott hier an dieser Stelle durch Paulus deutlich, dass eigentlich geht es nicht darum, das sind alles Mitarbeiter und dienen auch Paulus, auch Apollos, aber das, woran sie arbeiten und wer, das hat eigentlich Gott festgelegt. Und wo sie sich einsetzen, Apollos und Paulus, das hat Gott auch festgelegt. Ihr seid Gottes Ackerwerk. Ihr seid der Platz, den Gott sich ausgesucht hat für seinen geistlichen Bau. Im Vers 9 lesen wir, damit zeigt Paulus auf die Gemeinde in Korinth. Es ist absolut klar, dass es sich auch heute noch genauso verhält und die Gemeinde der eigentliche Ort ist, wo die Gläubigen sich einsetzen und wirklich den geistlichen Bau bestellen sollen. Wir müssen aber verstehen, dass es hier nicht um eine Ortsgemeinde geht, wenn es um Dienste geht, wenn es um Mitarbeit geht im Reich Gottes, dann ist nicht die eine Gemeinde oder die Gemeinde in Korinth war die ganze Gemeinde. Er sagt da, dass jeder, also an jedem Ort, die Gläubigen und die Geheiligten an jedem Ort sollen das verstehen, sollen wissen. Und das ist ein sehr wichtiger Gedanke auch heute. wenn wir über Dienste sprechen oder auch über dieses geistliche Arbeiten, geistliche Bau reden, man hört hier und da, und das habe ich sehr oft gehört, zuerst kommt meine Gemeinde dran. Oder in meiner Gemeinde. Oder ne, wenn ich einen Dienst tue irgendwo, dann in meiner Gemeinde. Gemeint ist damit nicht die Gemeinde Jesu Christi, sondern die Ortsgemeinde. Und diese Sicht, wenn wir in der Schrift forschen und etwas tiefer graben würden, die ist nicht ganz richtig. Und davon sollten wir vielleicht auch hier an dieser Stelle oder aus dieser Stelle lernen und für uns vielleicht diesen Gedanken entnehmen. Es geht in der geistlichen Arbeit, im geistlichen Bau immer um die große Gemeinde Jesu Christi, die aus vielen Ortsgemeinden besteht. Und wenn wir über die geistliche Arbeit oder um den Gemeindebau in der Gemeinde sprechen, dann ist eigentlich immer die Gemeinde Jesu Christi gemeint, die überörtlich also da ist. Diesen Gedanken wollte ich einmal kurz hier vielleicht betonen. Matthäus 28, 19 lesen wir, oder 18, 19, da spricht Jesus zu den Jüngern, er gibt ihnen die Macht und sagt, geht hinaus und fängt an zu bauen, würde ich mit meinen Worten heute sagen. Er sagt da etwas anders, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen unseres Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie halten lehret alles, was ich euch befohlen habe. Geht hinaus, das ist der Missionsbefehl, und fängt an zu arbeiten. Aber dann erklärt er auch gleich, wie das Arbeiten stattfinden soll, indem ihr sie zu Jüngern macht, in die Gemeinschaft bringt. Indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dieses Taufet auf den Namen bedeutet einmal die Taufe, so wie wir die erleben, aber auch, wir lesen in einigen Auslegungen, dass es bedeutet, die Leute, die Menschen unter die Gegenwart und in die Gegenwart Gottes zu bringen. Und das passiert im Gottesdienst, in den Gemeinschaften. Das ist der geistliche Bau. Apostelgeschichte 2, 46, 47. Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speisen mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich solche, die gerettet wurden, zur Gemeinde hinzu. Ist nochmal so ein Gedanke, der das etwas unterstreicht. Die Art und Weise, wie man den geistlichen Bau in der Gemeinde, im Leib Jesu Christi bestellen soll. Dazu beitragen, dass die Gemeinde Jesu erbaut wird, dass die Christen sich gegenseitig erbauen, dass es herzlich, aber in Einfalt oder einfach zugeht, dass Gott gelobt wird und dass Menschen um uns oder um uns als Gemeinde, dass es diesen Menschen angenehm und gut ist. So hat die erste Gemeinde gebaut, geistlich gebaut und gelebt. Das Ziel und der Inhalt unseres Bauens mögen diese Dinge sein, die ich gerade vorgelesen habe. Gemeinde Jesu erbauen, die Christen sich gegenseitig erbauen, herzlich, einfach sein, Gott immer wieder zu loben und ein gutes Zeugnis für die Menschen in der Umgebung sein. Der zweite Gedanke, den wir hier in diesem Abschnitt aus dem Korintherbrief lesen, das ist das Fundament. Der Grund für den Bau der Gemeinde, aber auch unseres persönlichen Lebens, der ist eigentlich gelegt. Dafür hat Gott durch den Apostel Paulus, durch die Apostel, durch die Heilige Schrift gesorgt, dass der Grund schon da ist. Das heißt, wenn heute Menschen kommen und wollen einen Grund für Gemeindebau legen, der aber nicht Jesus Christus heißt, dann müsste man wirklich sehr vorsichtig werden und schauen, ob da jetzt nicht ein anderer Grund gelegt wird, ein falscher. Weil der Grund für die Gemeinde Jesu Christi, der ist gelegt worden von Apostel Paulus, von den Aposteln aus der Heiligen Schrift entnommen. Der ist da. Es gibt viele Gründe und Fundamente, auf denen Menschen versuchen, ihr Leben zu bauen. Zum Beispiel Religionen, die Christus nicht anerkennen. Es ist durchaus bekannt. Philosophien. Es gibt Menschen, die die Wissenschaft zu ihrem Fundament im Leben machen und sagen, ich baue auf der Wissenschaft, auf die wissenschaftlichen Errungenschaften. Und das ist das Fundament und darauf vertraue ich in meinem Leben und ich passe alles dem an, was diese Wissenschaft sagt. Macht, Geld, Anerkennung und so weiter. Keiner aber von diesen genannten Fundamenten hält Stand bei Belastungen. Wenn es wirklich ernst wird und die Bauabnahme irgendwann kommen wird, werden diese Dinge nicht standhalten können. Es gibt dem Leben, also diese Dinge geben dem Leben keinen Sinn. Für eine Zeit lang vielleicht schon, aber dann hört es auf. Da hört die Philosophie auf, Wissenschaft, Religionen, die keinen Halt haben. Es gibt keinen wirklichen Halt im Leben und keinen Sinn. Es hat weder Bestand noch Ewigkeitswert. Ob Buddha oder Mohammed, ob Darwin, ob Mendeleev, das war ein berühmter Chemiker, oder die Musiker wie Rachmaninow, Paganini, Stradivari, wie Lenin oder Stalin. Diese Leute haben sehr berühmte Dinge gemacht im Leben, aber diese Dinge, die sind alle nur für das zeitliche Leben. Die haben keinen Bestand in der Ewigkeit. Die haben keinen Ewigkeitswert. Die werden untergehen mit dieser Erde zusammen. Warum haben die keinen Bestand? Ich glaube, das könnten jetzt die Kinder auch beantworten. Warum haben die Dinge keinen Bestand gehabt? Und warum haben sie keinen Ewigkeitswert? Weil das Fundament falsch war. Das Fundament passte einfach nicht. Paulus schreibt an die Philipper im 1. Kapitel 21, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. In Christus ist das Sterben ein Gewinn. In ihm, wenn wir Christus zu unserem Fundament im Leben haben, ob wir unser persönliches Glaubensleben oder auch Gemeindeleben darauf bauen, dann wird das Bestand haben. Christus, wenn Christus unser Leben ist, dann ist das für die Ewigkeit für uns ein Gewinn. Dann bleibt das, das besteht. Das geht nicht verloren. Es gibt berühmte Menschen wie den Blaise Pascal oder Isaac Newton, André Ampère, der Sokrates, sind alles bekannte Namen, denke ich, ne? Für die Erwachsenen, zumindest Kinder vielleicht, können noch nicht so viel damit anfangen. Nikolai Pirogov, einer der berühmtesten russischen Mediziner und Wissenschaftler, der die Medizin und Wissenschaft komplett oder sehr, sehr stark beeinflusst hat. Johann Sebastian Bach, Musiker, kennen und wissen, was dieser Mann, wie er im Leben gelebt hat und was er so alles bestellt hat, Friedrich Händel, und da gibt es noch eine ganze Reihe andere. Diese Leute bezeugen, dass sie in Christus, in Jesus, ein Fundament im Leben und, die Hoffnung für das ewige Leben haben. Das heißt, dass das, was diese Leute in Christus geschaffen haben und getan haben, das hat die Menschen, die um sie waren, auch ein Stück weit so mitgenommen, dass es die Leute, die Menschen ausgerichtet hat auf die Ewigkeit. Und das hat einen Ewigkeitswert und Bestand für alle Zeiten, für alle Ewigkeit. Das ist interessant. Dritter Gedanke, das ist das Werkzeug, was wir fürs Bauen brauchen. Ich denke, jeder, der so mal irgendwas gemacht hat, gebaut hat, versteht das. Nur mit den Händen wird es schwierig. Man braucht also hier, ne, wenn man mit Holz arbeitet, dann braucht man eine Säge, braucht man einen Hobel, braucht man vielleicht Stecheisen und ja, braucht man auch mal ein bisschen Schleifpapier, wenn man das am Ende schön fertig haben. Man braucht Leim, man braucht hier und da Dinge, mit denen man, also Werkzeug, das man wirklich einsetzen kann, um den Bau zu verrichten. Für den geistlichen Bau gibt es auch ein paar Werkzeuge, die uns wirklich sehr, sehr wichtig sind und unentbehrlich. Das erste, was ich erwähnen möchte, ist der unerschütterliche Glaube. Wenn wir geistlich einen geistlichen Bau machen wollen, ob das jetzt unser persönliches Leben ist, ganz für uns selbst, oder auch die Arbeit in der Gemeinde, wir brauchen den festen, unerschütterlichen Glauben an Jesus, an das Fundament, auf dem wir bauen. Lehre der Apostel kennen, das ist das nächste Werkzeug. Wir müssen die Schrift, die Bibel, die Heilige, das Wort Gottes müssen wir kennen, um richtig zu bauen auf dem Fundament. Wir brauchen Liebe und Geduld. Wir brauchen Liebe und Geduld, um den geistlichen Bau zu verrichten. Wir brauchen Zuverlässigkeit und Vertrauen. Das sind Werkzeuge, sehr wichtige Werkzeuge. Wir brauchen Nachhaltigkeit und Beständigkeit in der Arbeit, in der geistlichen Arbeit. Wir brauchen Fleiß und Hingabe. Ohne diese Dinge wird es schwierig sein. Und es ist fast unmöglich, den geistlichen Bau zu machen oder am geistlichen Bau zu arbeiten. Wir brauchen Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit. Wir brauchen ein authentisches, ein sehr, sehr deutliches, durchschaubares und konsequentes Verhalten als Arbeiter am Bau. Wir brauchen Tragfähigkeit und Willenskraft, um den Bau wirklich zu Ende zu bringen, zur Vollendung. Wir brauchen Mut und Entschlossenheit, um an der Sache dran zu bleiben, an der wir arbeiten. Wir brauchen Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit in der Arbeit, im Umgang, gerade wenn wir jetzt über Gemeindedienst oder Gemeindebau nachdenken. Wir brauchen sehr viel Weisheit, aber auch Zielstrebigkeit, um zu Ende zu kommen. Wir brauchen Sanftmut, wir brauchen Demut. Da sind so noch einige Dinge mehr in der Schrift erwähnt, die wir als Werkzeuge, um an diesem geistlichen Bau zu arbeiten, wirklich benötigen. Und da meine ich auch unser persönliches Leben, wenn wir am Bau unserer Familie dran sind, am Bau der Gemeinde oder in Dienstbereichen, wo wir Verantwortung tragen. Das sind die Dinge, die uns wirklich helfen, diesen geistlichen Bau zu bestellen. Der letzte Gedanke ist der vierte. Da geht es um die Bauweise. Wir haben also das Baugrundstück, wir haben das Fundament, wir haben Werkzeuge, mit denen wir arbeiten können, an diesem geistlichen Bau. Und jetzt geht es dran. Was brauchen wir noch, um den Bau richtig zu bestellen? Wir brauchen eine Anweisung, wir brauchen einen klaren Bauplan, wir brauchen die Bauweise. Was und wie soll das entstehen, woran wir arbeiten? Und das geht ja um den geistlichen Bau der Gemeinschaften, auch der Gemeinden. Und da möchte ich Apostelgeschichte 2,42 erwähnen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und Brotbrechen und im Gebet. Ihr Lieben, im Bau, wenn man ein Haus baut, gibt es immer tragende Wände. Und dann gibt es Wände, die nicht tragend sind. Die kann man mal verschieben, man kann sie so mal ein bisschen hier oder da nehmen, auch zwischendurch mal sie wegreißen und was anderes daraus machen. Das ist kein Problem. Aber die tragende Wände, die werden bestehen bleiben müssen. Wenn dieser Bau bestehen soll, wenn ein Haus bestehen soll, dann können wir nicht tragende Wände einfach wegreißen und so stehen lassen. Die entfernen, das geht nicht. Und das ist sehr wichtig, dass wir das wirklich behalten. Eine Säule oder eine tragende Wand würde ich als erstes das Wort Gottes erwähnen. Wenn wir bauen, ob unser persönliches Leben oder auch die Gemeinde, wenn wir im Dienst stehen und mitarbeiten, das Erste, was wirklich eine Säule sein muss und etwas sein muss in unserer Arbeit, was wir nicht verrücken, nicht verschieben dürfen, was wir nicht wegnehmen können, nicht wegdenken können, das ist das Wort Gottes. Daraus kommt alles für unser Bau. Wir lesen Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht für meinen Pfad. Ein berühmter Akademiker, den ich vorhin erwähnt habe, der Nikolai Pirogov, schreibt in seinem Tagebuch Folgendes. Ich brauche ein bewährtes und unerreichbar großes Beispiel für den Glauben. Als ich mit 38 Jahren anfing, die Bibel zu lesen, habe ich es für mich gefunden. Er brauchte ein Beispiel, er brauchte etwas, was wirklich unerreichbar war, was standhält, was nicht nur eine Philosophie, ein Gedanke ist, der sich nach ein paar Jahren da vielleicht dementiert wird oder was anderes bewiesen wird zu dem Thema. Das wankt alles. Er sagt, ich brauche etwas, was wirklich Bestand hat, was bleiben wird, wo ich sicher sein kann. Und er hat das im Wort Gottes entdeckt und gefunden. Ihr Lieben, das stimmt. Wenn wir etwas Festes, was Bestehendes haben wollen und eine Säule in unserem Leben haben wollen, wo wir uns anlehnen können, wo wir draufbauen können, eine Wand, eine wirklich tragende Wand, dann sollen wir das mitnehmen. Das Wort Gottes ist eine tragende Wand im Leben. Er hat im Worte Gottes den Frieden, Trost und Geborgenheit gefunden. Und man berichtet über diesen Mann, dass er ein kindliches Vertrauen in das Evangelium entwickelte und hatte. Als einer der berühmtesten Wissenschaftler, Akademiker, er hat sehr viel wirklich geleistet in seinem Leben und er hatte aber einen kindlichen Glauben, wenn es um das Evangelium geht. Warum? Weil er genau wusste, dass da kann ich mich anlehnen, auch als Wissenschaftler. Das ist etwas, was Wahrheit ist, was ein Fundament hat. Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi oder das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist der Ursprung unseres Glaubens, ist die Hoffnung in unserem Leben. Wirklich eine Hoffnung, die nicht sterben wird. Ist eine anerkannte Autorität. Das ist die Anwesenheit Gottes in unserem Leben. Gott ist durch sein oder in seinem Wort bei uns Menschen präsent. Das müssen wir mitnehmen. Es ist so wichtig, das wirklich zu begreifen, zu ergreifen und zu behalten. Unentbehrlich für unser Leben und Überleben. Wenn wir als Menschen, als geistliche Menschen, als Christen in unserem Leben wirklich oder in dieser Welt, in unserer Umgebung, in den ganzen Philosophien, die jetzt die Gesellschaft mitbringt, Tendenzen, die sich entwickeln, wo es immer wieder, man merkt, das sind so schlimme Dinge, die auf uns kommen jetzt in der letzten Zeit. Wenn wir da überleben wollen, sollen wir das Wort Gottes wirklich als eine feste Säule in unserem Leben haben. Da können wir uns anlegen. Das Wort Gottes ist wirklich unentbehrlich. Das Wort Gottes ist aber auch Veränderung vom Schlechten zum Guten. Das Wort Gottes verändert. Die Frage ist heute an die Gesellschaft, ist das Wort Gottes heute für die Gläubigen eine tragende Wand? Wie gehen Menschen und nicht zuletzt auch wir Christen mit dem Wort Gottes um? Es gibt leider auch unter Christen, auch unter Theologen, sehr viele liberalen Theologen, die das Wort Gottes relativieren, die dem Wort Gottes nicht mehr die absolute den absoluten Glauben schenken. Die sagen, das sind ein paar Dinge sind einfach übertragen zu verstehen. Das meint die Schrift nicht so. Und dann fängt man an, zu auszulegen. Das Wort Gottes wird verändert. Ja, es ist also der Umgang mit dem Wort Gottes. Ihr Lieben, die Frage an dich und mich heute ganz persönlich hier in diesem Raum und vielleicht an den Geräten, wenn wir diesen Gottesdienst hören. Was ist das Wort Gottes für dich ganz persönlich? Ist das die Wahrheit? Ist das der Ursprung unseres Glaubens? Ist das die Hoffnung in unserem Leben? Eine absolute Autorität, eine anerkannte Autorität? Ist das unentbehrlich für unser Leben und Überleben? Ist das die treibende Kraft in unserem Leben? Ist das die Veränderung? Verändert das Wort dich in deiner Umgebung? Macht es aus dir jemanden, der Christus ähnlicher wird? Oder ist das Wort Gottes nur eine Begleitung und eine Pflicht und ja, ich will es gar nicht weiter erwähnen. Zweiter Gedanke, die zweite tragende Wand in unserem Bau, in unserem Bauplan, ist die Gemeinschaft und das Brotbrechen. Gemeinschaft ist ein sehr wichtiges Thema im Gemeindeleben, aber auch im persönlichen Glaubensleben. Darüber sagt die Bibel sehr viel. Gemeinschaft ist ein natürliches Bedürfnis des Menschen. Denken wir mal an den Anfang, als der Adam da war. Er brauchte Gemeinschaft. Ein Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Er brauchte die Eva und Gott gründete die Institution Ehe, Gemeinschaft zu haben untereinander. Dann kam die Familie, die Gemeinschaft in den Familien. Gemeinschaft unter Kindern Gottes, die ist sehr, sehr wichtig. Es gibt Gemeinschaften, die man privat, persönlich pflegt. Es gibt Gemeinschaft, also verschiedene Art Gemeinschaften, Glaubensgemeinschaften. Es gibt Gemeinschaft unter den Glaubensgeschwistern. Auch wir in unserer Gemeinde pflegen viel Gemeinschaft. Einmal hier im Gottesdienst, wo wir zusammenkommen, da hören wir vielleicht viel von vorne. Wir dürfen manchmal auch Zeugnisse erzählen. Jeder von uns darf nach vorne kommen und erzählen und berichten und mitteilen, was wir so alles erlebt haben, was uns bewegt hat. Und daraus lebt die Gemeinschaft. von einem Geben und Nehmen. Ich komme hin, ich gebe etwas von mir in diese Gemeinschaft frei. Ich erzähle etwas, ich trage etwas bei. Aber ich höre auch, wie es den anderen, meinem Gegenüber geht. Was aber sehr wichtig ist, wenn es um geistliche Gemeinschaften geht, dass der Kern und der Inhalt dieser Gemeinschaften immer Jesus Christus und die Heilige Schrift bleiben. Das darf nicht verschwinden aus den geistlichen Gemeinschaften, weil dann nehmen wir eine tragende Wand weg. Der Inhalt der geistlichen Gemeinschaften, wenn es wirklich um Gemeinschaften in Jesus Christus geht und wir zusammenkommen, der Inhalt muss und sein, soll Jesus Christus und das Wort Gottes sein. Die Teilhabe an dem Leib Jesu Christi, die Zusammengehörigkeit wird dadurch gefördert, durch diesen Inhalt. Es gibt auch andere Gemeinschaften, die jetzt einfach mit Freunden, mit Nachbarn, die jetzt nicht im Namen Jesu Christi geschehen. Das ist etwas anderes. Wir haben auch ganz natürliche Gemeinschaften und wir sollen die auch pflegen. Dass jetzt unsere Nachbarn sind, unsere Kollegen und Bekannte, Freunde, die vielleicht auch keine Christen sind. Es ist wichtig, diese Gemeinschaften auch zu haben. Aber auch da, wenn wir als gläubige Menschen das Anliegen haben, was Waldemar heute mitgeteilt hat, und wenn es uns darum geht, dass die Seelen für Christus gewonnen werden, auch da werden wir immer den Blick nach oben haben, werden wir nicht verlieren in diesen Gemeinschaften. Und irgendwann wird das Gegenüber, die Leute, die mit uns in Gemeinschaft in Berührung kommen, die werden das sehen, die werden das spüren, die werden das erfahren, dass es uns um viel mehr geht, dass wir eine besondere Freude, eine besondere Hoffnung haben, dass wir glückliche Menschen sind mit Jesus Christus und dass wir die Leute in die Gemeinschaft auch mit Jesus Christus bringen. Denn der Heilige Geist wird dadurch wirken. Es gibt aber auch Gemeinschaften, die erwähnt sind, ihr Lieben. Da sagt die Schrift, da sollten wir uns lieber von enthalten. Es gibt also Gemeinschaften, die wir lieber meiden sollten, als Gläubige, als Christen. Wir lesen Epheser 5, 11. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Es gibt also die Möglichkeit, Gemeinschaften mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, der Welt zu haben. Und Epheser, also Paulus warnt die Gemeinde in Ephesus. Leute, distanziert euch. Habt nicht Gemeinschaft. Dann in Korinther, 2. Korinther 6, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Das sind Gegensätze. Meidet das. Im Psalm 26, und sitze nicht bei den eitlen Leuten und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen. Das sind so Dinge, die erwähnt, wir können nochmal die Schrift öffnen und vielleicht jeder in seiner stillen Zeit und da auch nochmal hineinschauen, was sagt die Schrift noch zu diesem Thema. Dritte tragende Wand und die letzte, damit möchte ich zum Schluss kommen, das Gebet und die Anbetung Gottes. Sie blieben ständig im Gebet und da steht, in den Häusern teilten sie das Brot untereinander, aber sie lobten Gott. Und das ist immer wieder erwähnt. Und als Musiker bin ich dann natürlich sehr aufmerksam an solchen Stellen, wenn es um das Loben Gottes geht. Denn es ist ein sehr wichtiger Punkt in den geistlichen Gemeinschaften. Und das ist eine wichtige, tragende Wand, das zu verstehen. Das Beten und Anbeten, Gott anzubeten, dass diese Dinge sehr, sehr eng zusammengehen müssen. Und wir lesen das in verschiedenen Stellen, dass es immer wieder im Zusammenhang betet und lobt und preist Gott. Es ist also ein sehr wichtiger Gedanke, sehr wichtiger Moment. Und das ist eine tragende Wand. Die dürfen wir aus unseren Gemeinschaften und aus unserem geistlichen Bau, wenn wir unser Leben bauen und das geistlich machen wollen, dann sollten wir daran auch denken, dass wir das nicht wegdenken. Das Erste also, das Wort Gottes, tragende Wand, darf nicht verschwinden. Das Zweite, die Gemeinschaft, das Brotbrechen, in den Gemeinschaften der Heiligen darf nicht verschwinden. Das ist eine tragende Wand. Und das Dritte, das ist Gebet und die Anbetung Gottes. Die soll auch nicht verschwinden. Gebet hat eine sehr starke Kraft. Und ich saß heute hier, wo Geschwister berichtet haben über Gebetserhörungen, wie Gott Wunder tut im Leben. Ich dachte, das sind die Beispiele jetzt gerade für die Predigt. Erinnert euch jetzt noch einmal an diese Beispiele, an das, was wir mitgeteilt haben. Die Geschwister, das ist, Gott wirkt Wunder. Gott hat uns diese Möglichkeit geschenkt und sagt, wir sollen beten. Wir sollen ihn anbeten. Lass uns daran einfach festhalten. Das sind diese drei tragende Wände, die ich so heute erwähnen wollte, hier in dieser Predigt. Ihr seht bestimmt immer wieder, wenn wir zum Gottesdienst kommen, diesen Notenständer hier vorne. Könnt ihr den sehen? Ich weiß nicht, ob die Technik den jetzt irgendwie näher holen kann. Wahrscheinlich ist das jetzt, steht der so ein bisschen im Schatten hier. Aber dieser Notenständer hat drei Standpunkte und drei Füße. Und vielleicht können wir in der Zukunft, wenn wir zum Gottesdienst kommen und diesen Notenständer sehen, uns immer wieder daran erinnern. Das sind drei Dinge, die uns unbedingt fehlen, wenn wir geistlich unser Leben bauen wollen. Was war das nochmal? Das Wort Gottes, Gemeinschaft und Gebetanbetung. Diese drei Dinge dürfen nicht fehlen. Und damit würde ich gerne zusammenfassen. Gott hat uns einen Bauplatz oder ein Grundstück vorbereitet. Gott hat es gemacht. Die Menschen sind da. Die Gemeinde ist da, hat das Fundament in seinem Sohn, in Jesus Christus gelegt, das ist da. Und alle anderen Fundamente, die sind nicht von Gott, die werden keinen Bestand haben am Ende. Er hat uns Werkzeug gegeben und hat einen klaren Bauplan, eine Bauanweisung gegeben, wie wir geistlich bauen sollen. Es ist jetzt unsere Verantwortung, wie wir auf dem Fundament Gottes bauen und ob unser Bau am Ende besteht oder nicht besteht, ihr Lieben. Denn da ist erwähnt, wer Gold, Silber und diese ganzen anderen Dinge, die da erwähnt sind, wer darauf baut, der wird am Ende nicht bestehen. Das sind falsche Dinge, das sind materielle Dinge. Die werden keinen Bestand haben für die Ewigkeit. Lasst uns das mitnehmen. Sehr wichtig in diesem Moment, wenn wir das zusammenfassen und darüber nochmal ganz kurz nachdenken, ist die richtige Selbsteinschätzung, dass wir selbst, uns alle, ich mich persönlich richtig einschätze. Wir hatten hier gestern eine Prüfung in Espelkamp, waren Dirigentenabschlussprüfung. Die haben dann immer erstmal die ganzen theoretischen Prüfungen, legen die ab und nächstes Wochenende werden wir den Abschlussgottesdienst haben. Aber auch gestern ist uns Lehrern eine Sache aufgefallen und wir waren so richtig überrascht und so ein bisschen schockiert darüber. Da gab es einen Kursteilnehmer, der hat im Kurs, wo wir waren, immer einen sehr, sehr verständigen Eindruck gemacht. Wir haben wirklich alle geschlossene Lehrerschaft haben von dieser Person gedacht, dass er sehr gut ist. Er kann das, das funktioniert, er weiß es. Und es ist immer in der Kommunikation, war das immer wieder so, dass er so einen Eindruck gemacht hat. Das ist verständlich. Aber gestern bei der Prüfung mussten wir feststellen, dass das, was er von sich selber glaubt, er glaubt, dass er so gut ist, das stimmt gar nicht. Die Realität, die Tatsache ist aber wirklich anders. Und das Schlimme ist, dass die Person es nicht versteht. Er kann es selber nicht fassen, nicht begreifen. Er weiß es nicht und denkt von sich selbst ganz anders, als da wirklich die Wahrheit ist. Und dieser Zustand, wenn man eine falsche Selbsteinschätzung ist, der ist recht gefährlich für uns und auch für den geistlichen Bau. Deshalb möchte ich abschließend nochmal diesen Gedanken erwähnen. Bei allem, was wir tun und wenn wir über diese Predigt nachdenken werden und wenn Gott wirken wird, lasst uns bitte eine gesunde Selbsteinschätzung haben und nicht mehr von uns wirklich halten denken, als da wirklich vorhanden ist. Gott segne uns wirklich im Nachdenken und auch im geistlichen Bau, persönlich, aber auch der Gemeinde. Ich würde gerne noch beten wollen. Lass uns aufstehen. Mein himmlischer Vater, ich danke dir ganz herzlich für dein Wort. Danke, Herr, dass du durch dein Wort redest, dass du uns so wunderbare Bilder und Beispiele hinterlassen hast in deinem Wort, wo wir lernen können, Herr. Und jeder von uns baut, ob das persönliche, geistliche Leben ob die Gemeinschaften in der Ehe, in der Familie oder auch in der Gemeinde, Herr. Und wir bitten dich heute ganz besonders für die, die mittendrin stehen, dass wir uns an dein Wort und an deinem Bauplan orientieren, Herr. Dass wir die tragende Wände nicht wegnehmen, nicht verrücken, nicht dahin stellen, wo sie nicht hingehören, sondern dass sie wirklich in unserem Leben da bleiben und dass wir es richtig einschätzen können. Ist das so bei uns oder ist das nicht so, Herr Jesus? Gehe du bitte mit deinem Geist uns nach und verändere du uns, Herr. Denn du kannst es und das, was ja, du tust und bewirkst in unserem Leben, das wird Ewigkeitswert und Ewigkeitsbestand haben. Ich lobe und preise dich, Herr Jesus Christus. Amen.